Ja, ihr geliebten Gottes, ich freue mich sehr, dass wir Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und umso schöner und wichtiger ist es, die Gelegenheit zur Gemeinschaft wahrzunehmen und zu nutzen. Die Zeit auszukaufen, den Kairos auszukaufen, wenn auch derzeit gerade mit ganz modernen Mitteln per Fernübertragung. Und so dürfen wir auch ohne äußeren Kontakt, so wie wir es eben in dem ersten Wort, in der ersten Wortlesung gehört haben, ohne äußeren Kontakt, aber innerlich im Herrn miteinander verbunden sein. Wir singen gerne Lieder, insbesondere die Lieder, die eine Aussagekraft haben. Zum Beispiel, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Kennt ihr den Hintergrund zu diesem Lied? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Das stammt von einem Horatio Spafford. Der lebte im 19. Jahrhundert, war ein Anwalt in Chicago, ein gläubiger Mann, verheiratet, hatte 4 Töchter und 1871 verwüstete der große Stadtbrand Chicago. 100.000 Menschen wurden obdachlos, 18.000 Häuser wurden zerstört und die Familie Spafford verlor fast ihr ganzes Vermögen. 2 Jahre später wollte er nach Europa, um an einer Evangelisationskampagne mitzuwirken. Die Frau und die 4 Töchter wollten auch mit. Und aus irgendeinem Grund wurde Horatio Spafford gehindert, mit seiner Familie mitzureisen. Vermutlich waren es dringende geschäftliche Angelegenheiten und Frau und Töchter reisten ohne ihn ab. Er wollte später, paar Tage später nachfolgen. Aber das Schiff mit Frau und Töchter hatte einen Unfall und sank. 226 Passagiere ertranken, nur ganz wenige überlebten. Eine der Überlebenden war seine Frau, aber seine 4 Töchter haben das Unglück nicht überlebt. Als er dann ein paar Tage später nachreiste und sein Schiff an etwa der Unglücksstelle war, da schenkte ihm Gott in diesem Leid deinen Frieden. Und er konnte das Lied schreiben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist es, was ich uns allen für dieses neue Jahr wünsche, Frieden im Herzen mit Gott, dass jeder sein persönliches Ja findet zu seinem persönlichen Weg, den Gott für ihn bereithält. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Die äußeren Umstände, in denen dieses und viele andere Lieder entstanden, gaben keinen Anlass zum Wohlsein, keinen Anlass zur Freude. Im Gegenteil, die Umstände sorgten für Trauer oder Not oder Leid, Ängste, Sorgen, Schmerz, Einsamkeit. Wir haben heute doch auch besondere Umstände. Viele Menschen haben Angst, sogar Panik vor Corona, vor Klimakatastrophen, vor Verschwörungen, bei denen die Menschheit zum Spielball gnadenloser Machthaber wird. Und diese Ängste sind ja keine Einbildung, die sind ja real. Und trotz dieser Umstände schenkt Gott über Bitten und Verstehen inneren Frieden und innere Freude. Ich erinnere an die Jahreslosung von 2014. Da heißt es, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dieser Vers bestätigt, unser Glück hängt nicht von äußeren Umständen ab, sondern liegt einzig und allein in unserer Beziehung, in unserer Nähe zu Gott. Und so kommen wir nun auf das Thema für heute. Im Galaterbrief wird eine neunfache Frucht genannt, nämlich die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Und mit einer einzigen Ausprägung dieser Geistesfrucht wollen wir uns heute beschäftigen und das ist die Freude. Und damit wir erkennen, dass es sich nicht um äußere Freude handelt, sondern um eine von Gott von innen heraus gewirkte Frucht des Geistes, deshalb haben wir in den einleitenden Worten festgestellt, dass es nicht die bloßen Umstände sind, die uns erfreuen, sondern es geht viel tiefer. Die Welt kennt auch Freude. Selbst die Pharisäer freuten sich, dass Jesus verraten wurde. Doch diese Freude in dieser Welt, die ist kurz. Das Lachen der Welt ist in Wirklichkeit Schwermut und Angst. In Sprüche 14, Vers 13 wird gesagt, auch beim Lachen hat das Herz Kummer. Und ihr, der Freude Ende, ist Traurigkeit. Freude ohne den Herrn Jesus ist Betrug, vergeht, ist Fassade, ist eine kurze Momentaufnahme, der Kummer und die Traurigkeit, die bleiben. Freude ist jedenfalls auch was ganz Natürliches. Doch die Natur, die Schöpfung, sie trägt den Wechsel der Veränderung in sich. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist die irdische Freude. Sie kommt und geht. Wechsel. Das ist ein Kennzeichen der Schöpfung. Auf der einen Seite ist es ja Gnade, dieser Wechsel. Denken wir nur an das trostreiche Wort aus 1. Mose 8, wo Jahwe spricht, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Forthin, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Es ist lauter Gnade, dass auf die Nacht der Tag folgt und dass nicht nur mit Tränen gesät wird, sondern auch mit Freuden geerntet. Das tröstet uns, wenn wir in seelischen Tälern sind. Denn wir dürfen darauf vertrauen, dass eben nach dem Winter der Sommer kommt, dass auf die Dunkelheit das Licht folgt. Das ist Trost und Gnade. Doch es zeigt auch, die Umstände verändern sich. Es bleibt nicht immer Sommer, es wird auch Winter. Und nach dem hellen Tag kommt auch wieder die dunkle Nacht. Die Natur macht es uns vor. Damit die Pflanzen wachsen und Frucht bringen, brauchen sie Licht und Schatten, Regen und Trockenheit, kalt und warm. Doch Gott, der Schöpfer, der diese Schöpfung so wunderbar gestaltet, konstruiert und geordnet hat, er selber ist nicht wechselhaft. Er ist beständig. Er ist der ewig Seiende, der ich bin, der ich bin. Er ist nicht heute so und morgen anders, sondern er ist immer ein und derselbe. Wir singen, bleibend ist deine Treue. O Gott, mein Vater, du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade es niemals gebricht. Frieden und ewiges Heil, Freude die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder, führet im Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Dieser Wechsel von Licht und Schatten ist für unser Diesseits notwendig, hat aber in seiner Welt dort keinen Bestand mehr. Jeder Wechsel wird einst abgetan, auf dass Gott alles in allen sei. Und alles Göttliche, was Gott, der Vater, an neuem Leben in uns gezeugt hat, trägt eben diese Beständigkeit in sich. Das gilt schon heute, schon in diesem Leben, schon in diesem Leib der Niedrigkeit. Ob schon die äußeren Umstände dem Wechsel unterliegen, schenkt Gott uns neues, beständiges Gottesleben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bleibt und wechselt nicht. Nicht mehr lebe ich, lebt mein alter Mensch, lebt mein altes Ich, sondern Christus lebt in mir. Christus, Jesus, unser Leben. Und diesen Spagat, diese Zerreißprobe zwischen äußerer Not und innerem Frieden, zwischen äußerer Unbeständigkeit und dauerhafter Freude im Herzen, das wollen wir uns eben heute anhand von Gottes Wort ansehen. Ja, das mit der Freude wäre doch eigentlich ganz einfach. Wir lesen einen Vers, da hat es sich. Philipper 4, Vers 4. Da steht, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Lindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Ha, die Aussage ist doch ganz klar, imperativ, freut euch. Anordnung von ganz oben, los jetzt, Freu dich, du hast allen Grund dazu. Doch in unserem Leben merken wir, Freude lässt sich nicht anordnen. Freude lässt sich auch nicht erkaufen. Freude lässt sich nicht erzwingen. Wir sehen das im Philemonbrief. Dort sagt Paulus, ich lese nur ganz wenige Auszüge. Ich glaube, ab Vers 8 ist es deshalb, obgleich ich große Freimütigkeit in Christo habe, dir zu gebieten, was ich geziemt, so bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen. Oder Vers 14. Ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, auf dass deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Es ist zwar eine andere Begebenheit, es offenbart aber die Gedanken und das Wesen Gottes. Gott zwingt uns nicht zu etwas. Er zwingt uns auch nicht auf. Alles freiwillig, nicht gezwungen. Alles aus Liebe, nicht aus Pflicht und Gesetz. Und so auch die Freude. Betrachten wir mal zwei Begriffe. Es gibt im Alten und Neuen Testament einige Begriffe für Freude, aber wir wollen nur mal zwei in den Fokus nehmen. Der eine Begriff ist Eutymeo. Eutymeo ist ein besonderes Wort. Es setzt sich zusammen aus Thymos und aus Eu. Thymos, das ist das Aufsteigende im Menschen, das starke Gefühl, das aus dem Inneren nach außen dringt. Es ist das natürliche Menschsein. Und jetzt aufpassen, wie wird das übersetzt, dieses Wort Thymos? Es wird übersetzt mit Grimm, Wut, Ärger oder Zorn. Aus uns heraus kommen Grimm und Wut, Ärger und Zorn. Ich merke das jeden Tag. So habe ich auch jeden Tag Grund, zu meinem Herrn zu gehen, um seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und das andere Wort, ganz einfach, ist Eu. Wir kennen das von Eu oder Evangelium, Euangelia. Dieses Wort Eu bedeutet Wohl. Und wenn beides zusammenkommt, wenn also das Evangelium, die frohe Botschaft der Freude und das Natürliche des Menschen, der Grimm und Zorn und die Wut, wenn die zusammentreffen, und wenn der natürliche Mensch durch die Auferstehungskraft des Evangeliums wirksam verändert wird, dann wird aus diesem Thymos, aus dem Ärger, wird Eutymeo, und das ist übersetzt Freude. Dann ist das, was aus unserem Inneren nach außen dringt, nicht mehr Grimm, sondern Freude. Denn das, was nach außen dringt, ist das, was vorher drin war. Und wenn das Evangelium uns verändert, hinein in sein Bild, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir, dann ist die Freude auch in mir. Der zweite Begriff ist Chara. Chara ist ein wunderbares Wort. Wenn die griechische Sprache etwas sehr Schönes ausdrücken will, dann verwendet sie Begriffe aus der Wortfamilie Chara. Chara heißt Freude. Chairo heißt sich freuen. Charis ist Gnade. Charisma sind die Gnadengaben. Charin ist Zunft erweisen. Charizomai bedeutet Gnade erweisen oder auch Eucharistie. Hier kommt wieder das Wörtchen Eu hinzu, das Wohl. Eucharistie ist also das Wohlverhalten, wenn man Gnade erhalten hat. Und wie verhält man sich wohl, wenn einem jemand gnädig ist oder Gunst erweist oder was Schönes schenkt? Man ist dankbar. Eucharistie ist also die Danksagung. Wir merken, das Wort Chara und die dazugehörige Wortfamilie ist ein ganzer Wortschatz an den schönsten Begriffen, die die griechische Sprache zu bieten hat. Freude, Gnade, Gnadengabe, Gunst, Wohlverhalten, Danksagung, das alles beinhaltet dieses schöne Wort Chara. Nun haben wir noch mehr verschiedene Begriffe der Freude und des Sich-Freuens in der Bibel. Doch es ist so, dass diese verschiedenen Begriffe in Gottes Wort gar nicht wirklich zu trennen sind. Zwar gibt es eine Steigerung vom Freuen zum Jubeln, vom Jubeln zum Jauchzen und vom Jauchzen zum Frohlocken. Aber die Begriffe gehören doch alle zusammen, bedingen einander, lassen sich in ihrem Wesen nicht trennen und kommen in der Bibel auch häufig gemeinsam in einem Verszusammenhang vor. Paulus schreibt sehr markante Worte in Bezug auf die Freude. Freut euch alle Zeit. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Danksaget in allem. Denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesu gegen euch. Den Geist löschet nicht. Weissagungen verachtet nicht. Prüfet aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Auch Johannes sagt etwas sehr Bemerkenswertes. 1. Johannes 1, Vers 4. Auf dass eure Freude völlig sei. Freut euch alle Zeit? Auf dass die Freude völlig sei? Freude alle Zeit und völlig? Freude ist also erfülltes Menschsein, die Erfüllung des Menschen. Das Freude ist das Ziel der Heilsgeschichte. Und alles, was Gottes Wort uns sagt, ist auf sein Ziel hin orientiert. Und so gibt es eben Stufen in Bezug auf die Freude in Gottes Wort. Wenn man eine Leiter hochklettert, da fängt man mit der ersten Stufe an. Und wer weiter nach oben will, der bleibt nicht auf der ersten Stufe stehen, sondern in die nächste. Und wieder die nächste und immer weiter. Aber die erste Stufe ist eine ganz wichtige und muss unbedingt genommen werden, wenn man ganz oben auf die Leiter möchte. Und eine solche erste Stufe in Bezug auf die Freude, das wollen wir uns mal einige Stellen von lesen. In diesen Stufen oder in dieser Stufe ist schon etwas dargestellt oder vorhergesagt, aufgezeigt, angedeutet, was seine Erfüllung erst später findet. Es sind eben nicht mehr, aber auch nicht weniger Anfangsstufen. So sind die Anfangsstufen über die Freude, das ist die Freude an etwas, die Freude an Dingen oder die Freude über etwas, die Freude an Menschen, Freude am Leben, eben Freude, die durch einen bestimmten Grund ausgelöst wird. Da wollen wir mal ein paar Stellen lesen, die Ursache zur Freude sind. Da ist zum einen die Freude am Leben. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Oder die Freude an Reichtum und an Gütern, Prediger 5, Vers 19, da heißt es, auch ist für jeden Menschen, welchem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, eben dies ist eine Gabe Gottes. Oder die Sanftmütigen, Psalm 37, Vers 11, sie werden das Land besitzen und werden sich ergötzen an Fülle von Wohlfahrt. Dann gibt es die Freude an Arbeit und Werk, Prediger 3, 22, dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist sein Teil. Die Freude an Speis und Trank gibt es sehr viele Stellen in der Bibel, zum Beispiel 1. Chronik 29, 22. Sie aßen und tranken mit großer Freude. Oder die Freude an Gesundheit. Und da haben wir jetzt eine Bipolarität, denn Freude ist der Gesundheit förderlich. Und die Freude an Gesundheit kann man haben. Und die Gesundheit erfreut eben. Das passt, gehört beides zusammen. Die Freude an der Gesundheit und wenn man gesund ist, freut man sich. Ein fröhliches Herz, sagt Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Oder die Freude an Festen. Wir wissen, die Feste Israels haben prophetische Bedeutung im Hinblick auf die Vollendung der Heilsgeschichte. Und von daher ist die Festfreude so wichtig. Die Schöpfung freut sich an dem Vollendungszustand, der in den Festen schon abgeschattet wird. Oder die Freude an der Ehe. Hört mal, was im 5. Buch Mose steht über die, die frisch verheiratet sind. 5. Mose 24, Vers 5. Wenn ein Mann kürzlich, hier steht Weib, ein Weib genommen hat, so soll er nicht in den Krieg ziehen und es soll ihm keinerlei Sache auferlegt werden. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus, aufpassen ihr Männer, und sein Weib erfreuen, dass er genommen hat. Ja, Freude an den Kindern, den geschenkten Nachkommen. All das sind Güter und Gaben, die der Freude dienen. Aber alle Gaben sind an ihn gebunden. Gott entzieht auch Güter und Gaben zur Freude, die zur Freude gedacht waren, aber er entzieht sie als Konsequenz, wenn man ihm eben nicht mit Freuden dient, wenn man sie nicht mit Freuden annimmt. Denn es ist unsere Aufgabe, unsere Bestimmung, uns an seinen Gaben zu freuen. Das könnt ihr als Hausaufgaben machen, ist jetzt zu viel. 5. Mose 28, die Verse 15 bis 45 lesen. Von diesen 30 Versen sind 28 ganz schlimm. Aber lest sie mal, was da steht, wie Gott von uns erwartet, dass wir uns über das, was er uns schenkt, uns freuen. Das ist, wie gesagt, die erste Stufe der Freude. Freude, die einen bestimmten Anlass hat. Freude an etwas. Die Freude, die einen Grund hat. Einen Grund, den letztendlich Gott geschenkt und gewirkt hat. Der Mensch kann und darf und soll sich also an Dingen und Zuständen erfreuen. Können auch irdische Freuden sein, wie Essen und Trinken, Reichtum und Gewinn, haben wir ja gelesen. Können aber auch die Freuden an den Gnadengaben sein, mit denen Gott uns segnet. Auch Freude, die wir mit und an anderen Menschen haben, Ehepartner, Familie, Freunde, Glaubensgeschwister. Diese Freuden haben eben eines gemeinsam, sie brauchen eine Ursache. Und wenn die Ursache nicht mehr gegeben ist oder wir uns daran gewöhnt haben, dann ist das für uns kein Anlass mehr zur Freude. Diese Freuden sind also mehr oder weniger vergänglich, bleiben nicht unbedingt, sind nicht wirklich dauerhaft, sind nicht völlig oder werden von den äußeren Umständen beeinflusst. Sie sind eben nur ein Ausblick auf Zukünftiges. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir auf die zweite Stufe. Lukas schreibt in Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündet. Hier sind also auch zwei Stufen. Das Gesetz und die Propheten sind Stufe 1. Stufe 2 ist das Evangelium des Reiches Gottes, verkündigt durch Jesus Christus. Das hat eine Übergangszeit, solange wie die beiden auf Erden gemeinsam gelebt haben, also ungefähr 30 Jahre. Übergangszeit von der einen Heilslehre auf die andere Heilslehre. Beide haben sich gegenseitig hochgeachtet. Jesus hat Johannes hochgeachtet und Johannes Jesus auch, noch viel mehr. Es gab kein Gegeneinander, sondern Miteinander. Klar, alle Stufen gehören doch zu einer Leiter. Wir kommen also nun zu einer Freude, die im Reich Gottes wirksam ist. Mit Reich Gottes meine ich nicht oder nicht nur das zukünftige tausendjährige Reich, sondern meine ich alles, was zu dem Machtbereich Gottes gehört. Die Freude am Herrn, die Freude an den Heilstaten Gottes. Die Freude ist die Triebkraft im Reiche Gottes. Sie ist das Wesen im Reiche Gottes. Das ist nun eine Freude, die nicht in einer vergänglichen Sache begründet liegt, sondern in einer unvergänglichen Person, nämlich Jesus Christus. In dem Sohn des lebendigen Gottes und in dem lebendigen Gott selber. Die Freude liegt in dem, was er ist, wie er ist, dass er ist und in dem, was er für uns und für alle vollbracht hat. Es ist eine Freude, die er schenkt, die er wirkt, die er verheißen hat und die er vollbringen wird. Freude ist eine Kraft aus dem Herzen Gottes. Freude ist der Urgrund des Evangeliums, hatten wir doch. Evangelium heißt doch Frohbotschaft, Wohlkunde, frohmachende Botschaft. Freude ist also viel, viel mehr als ein Hilfsmittel zur Lebensbewältigung, das Gott uns schenkt, um besser durch den Alltag zu kommen, in all unserer Niedrigkeit und Schwachheit. Nein, Freude ist der Zustand im Herzen Gottes. Und wenn wir ihn anschauen, im Angesicht Jesu Christi, so werden wir seine Freude sehen, seine Freude annehmen, seine Freude widerspiegeln. Da ist zum einen die Freude über Gottes Wort. Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn ich bin nach deinem Namen genannt, Yahweh, Gott der Heerscharen. Oder eine Freude im Hinblick auf die Vollendung. Jesaja 51, 11. Und die befreiten Jahwehs werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen. Jubelt ihr Himmel, Jesaja 49, 13. Jubelt ihr Himmel, frohlocke du Erde und ihr Berge, brechet in Jubel aus. Denn Jahweh hat sein Volk getröstet und seiner Elenden erbarmt er sich. Jesaja 65, Vers 18. Freut euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich wandle Jerusalem in Frohlocken um und sein Volk in Freude. Dann wird also das Volk seiner Bestimmung gerecht, nämlich, dass sie zu seiner Lust gesetzt sind. Hindurch, trotz und sogar vermittels aller Widerstände wird Gott sein verheißenes Ziel erreichen. Und seine Schöpfung wird tatsächlich ihrer Bestimmung gerecht, nämlich ihm zur Herrlichkeit und Freude. Oder da ist die Freude über die Macht Gottes. Psalm 9, Vers 1. Ich will Jahweh preisen mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. Ich will mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, der berühmte und bekannte Vers aus Nehemia. Dieser Tag ist Jahweh eurem Gott heilig. Seid nicht traurig, weint nicht. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig und betrübt euch nicht. Denn die Freude an Jahweh ist eure Stärke. Ja, und auch David, das betet der Freund Gottes. Wir wissen von seiner Riesensünde mit Bathseba, doch damit noch nicht genug. In dem Versuch, die Sünde zu vertuschen, wird er zum Mörder. Und was betet er dann? Er bittet Gott nicht um Erneuerung des Heils. Nein, das Heil hat er durch die Sünde nicht verloren. Aber er bittet, dass die Freude am Heil wiederkehrt. Er sagt im Psalm 51, entzündige mich mit Ysop. Und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Lasse mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere meinem Inneren einen festen Geist. Lasse mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geiste stütze mich. Lassen wir wiederkehren die Freude deines Heils. Merken wir, wie wichtig die Freude am Heil Gottes ist? Wie oft fordert uns Gottes Wort auf? Gerade Paulus ermahnt uns eindringlich, freut euch. Abermals will ich sagen, freut euch. Bedenken wir doch die Kennzeichen der letzten Zeit. Da ist die Rede von Lauheit, Laodicea, von Abfall, von Untreue, vom Loslassen von Gottes Wort, von Gleichgültigkeit. Und deshalb ermahnt uns der Herr, auf die Freude zu achten. Diese Freude an dem Christus Gottes, seinem Erlösungswerk, an seinem Heil, verliert nämlich niemals seine Ursache. Denn das ist unvergänglich und ist auch nicht abhängig von äußeren Einflüssen. Äußere Einflüsse können unsere Seele zwar bedrängen, sodass wir die Freude am Heil unseres Gottes nicht so stark empfinden. Einflüsse können diese Freude dämpfen. Doch gerade dazu ermahnt uns Gottes Wort, besinnt euch auf die Freude am Herrn, denn die Ursache dieser Freude ist unvergänglich. Also, wir hatten Freuden, die ihre Ursache in dem haben, was Gott uns hier auf Erden schenkt. Stufe 1. Dann haben wir die Freuden betrachtet, die ihre Ursachen nicht im Geschenk haben, sondern an dem, der schenkt. Die Freude an Christus und seinem Heil. Und nun kommt die dritte Stufe. Es gibt eine Freude, die keine Ursache braucht, sondern wo wir einfach eintauchen dürfen in das Wesen der Freude selber. Und das ist die Freude in Christus. So wie die Gottesliebe, Agape, keine Ursache zum Lieben benötigt, sondern einfach liebt aus Prinzip, als Wesen, so ist die Freude in Christus eine Frucht des Geistes und unabhängig von Gründen. Eben völlige Freude. Völlige Freude ist eine Frucht, die erwächst. Eine Frucht des Geistes. Sie erwächst dort, wo ein Mensch sich von Gottes Geist leiten lässt. Wo der Geist Gottes über die menschliche Seele regiert. Wo die Seele vom Geist erkauft ist. Nicht dort, wo die Seele regiert und die Geistesgaben als Lebenshilfe missbrauchen will. Nein, nur die vom Geist erkaufte Seele bringt als Frucht Freude. Doch in dem Leben, wo der alte Mensch, der natürliche Mensch, der seelisch-fleischlich gesinnte Mensch die Oberhand hat, dort tritt eben die Freude nur zeitweise auf, letztlich ist dort aber Schwermut, Angst, Selbstmord, Verzweiflung. Kennen wir das aus unserem Leben? Schwermut, Angst, Selbstmordgedanken, Verzweiflung? Dann lassen wir uns freimachen in der Kraft und Liebe und Freude und Frieden des Herrn Jesus. Aber urteilen wir bitte bloß nicht über die, die eine Last zu tragen haben. Denken wir an hier, dass sie nur nicht richtig gläubig sind und mal richtig Buße tun müssen und schon ist die Last genommen. Nee, bloß nicht. Gott lässt die Menschen manchmal unergründliche Wege gehen. Da bleibt dann nur der Glaube. Alles Sichtbare ist eine Last, das gibt es. Aber auch da ist Freude möglich. Und wie? Moment, kommen wir gleich zu. Es ist die Freude in Christus. Lass Jesus in dein Herz. Öffne ihm dein Herz. Lass es seine Krippe sein. Dann wirst du ungeahnte Freude empfangen und empfinden. Freude, Freude über Freude. Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne. Christus ist die Gnadensonne. Was haben wir im Lied gehabt? Mein Herzen im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt so viel, was uns die Freude nehmen will. Ist es die doofe Schule? Sind es die Lehrer oder die anderen Schüler? Ist es der Stress auf der Arbeit? Der ungerechte oder unfähige Chef? Die falschen Kollegen? Überhaupt die Last und die Belastung im Alltag? Ist es die viele Arbeit zu Hause? Mühe der Erziehung oder nicht enden wollende Arbeit im Haushalt? Ist es der Unfrieden in der Familie, Streit mit dem Partner, Enttäuschung, unerfüllte Wünsche, fehlendes Verständnis? Ist es die Einsamkeit im Alter oder körperliche Gebrechen, unheilbare Krankheiten, bevorstehende Operationen? Leidest du mit, weil jemand aus deiner Familie leidet und es ist dir eine persönliche Not? Schmerzt der Verlust eines geliebten Menschen? Bist du enttäuscht, weil Gott deine Bitten und Wünsche nicht oder ganz anders erfüllt hat? Da fehlt dir die Liebe, dass du andere nicht liebst oder andere dich nicht genug lieben. Oder sind es Sünden, die dir eine Last sind? Hast du was getan, von dem du nicht frei wirst? Oder hast du was Schlimmes erlebt und deine heile Welt ist zerbrochen und du kannst nicht vergeben? Ist etwas geschehen in deinem Leben an Unrecht oder Schuld, was du selbst getan oder erlebt hast und was jetzt im Verborgenen weiter an dir nagt, dich belastet, bewusst oder unbewusst? Lebst du einfach fromm und still, doch es fehlt dir die innere Beziehung zu Jesus? Brennst du nicht für Jesus? Kannst du kein Zeugnis für Jesus sein? Was auch immer die Ursache ist, wir können auch gerne nach der Ursache forschen. Ist auch gut und notwendig, herauszufinden, wo die Wurzel des Übels ist. Aber die Antwort auf alle Nöte ist immer dieselbe. Wen der Sohn frei macht, der ist frei. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er macht dich frei. Jesus kann allein bereiten, Freude, die vergeht nicht. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Lass los von dir selber und ergreife den Felsen Jesus Christus. In ihm ist Freude. Halten wir uns nochmal vor Augen, was Freude doch eigentlich bedeutet. Alles Geschaffene hat einen bestimmten Zweck, ein bestimmtes Ziel. Und was ist der Zweck des Menschseins? Was ist der Sinn des Menschen? Das Wort Mensch, griechisch Anthropos, bedeutet hinaufgewandt schauender. Unsere Bestimmung ist es, ihn, unseren Schöpfer, anzuschauen, uns nach ihm auszurichten, denn wir sind gesetzt und bestimmt zu seiner Lust. Und alles Leben drängt danach, dass sein eigentliches Wesen ausgestaltet wird, nach der Erfüllung des Daseins, nach dem Erreichen des Zieles seiner Bestimmung. Und wird dieses Ziel erreicht, oder auch allein die Tatsache, dass man auf dem richtigen Weg hin zum Ziel ist, das bewirkt Freude, erfüllte Erwartung, Ausgestaltung des Wesens, Wachstum und Frucht bringen. Eine Blume will blühen, ein Apfelbaum will Äpfel bringen. Und wenn wir auf diesem Wege der Ausgestaltung, wenn da etwas schief läuft, wenn es nicht richtig vorwärts geht, wenn das Ziel nicht erreicht wird oder der Weg vom Ziel wegführt oder irgendwas die Entfaltung des Lebens hemmt, dann bewirkt es genau das Gegenteil von Freude. Dann erzeugt es Unzufriedenheit, Angst, Sorge, Beklemmung, Schwermut. Das gilt für alles natürliche Leben, aber auch besonders fürs geistige Leben. Der Mensch, der sein Leben an seiner eigentlichen Bestimmung vorbeilebt, und die Bestimmung ist ja, ein Leben mit Gott, für Gott und zu Gott hin zu führen. Wer also sein Leben ohne Gott führt, wird keine völlige Freude erfahren. Dann bleibt es bei irdischen Freuden, die vergänglich sind. Sie kommen und gehen. Dann kommt nur Freude auf, wenn die äußeren Umstände es zulassen. Und wer völlige Freude sucht, darf sie nicht im Vergänglichen suchen. Von der Sünde heißt es, Hebräer 11, Vers 25, dass sie eine zeitliche Ergötzung ist, eine befristete Annehmlichkeit. Auch Sünden können kurzzeitig Freude auslösen. Denkt man an die Pharisäer, die sich über den Verrat freuten. Allerdings eine bittere Freude, denn sie zwingt früher oder später zur Reue. Freude kann dauerhaft und wesenhaft nur da gefunden werden, wo Leben und Liebe und Freude bleibend sind. Das alles finden wir nur in dem einen, der allein Unsterblichkeit hat und Leben und Unverweslichkeit ans Licht bringt. Wir merken, Freude ist kein Produkt, was man kaufen kann, was man erzwingen kann, was man sich aneignen kann, sondern echte Freude bedingt, dass man sich mit Gott selbst einlässt. Dass das überhaupt möglich ist, Zugang zu Gott, ist lauter Liebe und Gnade von Gott selbst. Gott hat für uns vollbracht, was wir selbst nicht können. Dass wir überhaupt existieren, ist schon ein Gnadengeschenk Gottes. Denn er hat uns geschaffen und Leben gegeben. Doch die Menschen haben sich von Gott abgewendet. Aber Gott will retten. So sehr liebt Gott seine Geschöpfe, die Welt, den Kosmos, dass er sie nicht einfach dahingehen lässt, sondern er gibt seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges, äonisches Leben habe. Es gibt keinen anderen Weg als nur diesen einen, und das ist Jesus Christus. Der allweise und allmächtige Gott hat in all seiner Weisheit und all seiner Liebe nur einen einzigen Weg zur Rettung gefunden. Und dieser Weg ist der, dass Gott alle Verantwortung des ganzen Weltgeschehens auf sich selbst nimmt und alles selbst vollbringt, was zum Heil und zur Rettung für Leben und Frieden und Freude der ganzen Schöpfung notwendig ist. In keinem anderen ist Heil als nur in Jesus Christus. Das ist der Weg zur Freude. Nämlich, dass wir diesen einen Weg auch tatsächlich als den einzigen Weg annehmen. Dass wir Menschen aus unserer Überheblichkeit rauskommen und nicht länger meinen, wir können uns selbst retten oder meinen, wir wären gut genug und brauchen keinen, der uns Rettung schenkt, könnten ohne ihn existieren, könnten uns ohne ihn freuen. Das Erkennen der eigenen Abhängigkeit von Gott, dem Vater, und das Anerkennen, dass er Vater und Retter ist, das ist Gottes Furcht. Und wer ihn so anerkennt, dass Rettung und Heil und Leben nur an ihm liegen und nicht in uns selber, der hat seinen natürlichen Sinn geändert. Die Bibel nennt es Buße. Buße ist mehr als Reue über eigene Vergehen. Buße ist die eigene Bankrotterklärung über sich selbst und das Verlangen nach Gottes Eingreifen zur Rettung. Buße ist die ständige Neuausrichtung unserer Gesinnung zu ihm. Und auf Buße folgt Glauben. Wer die Neuausrichtung der Buße erfährt und von sich selbst loslässt, der übergibt sich selbst, der übergibt sein Leben dem rettenden Gott. Und diese Hingabe, das Annehmen von Gottes Heil, das ist Glauben. Ich glaube, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn ich sein Heil annehme, dann glaube ich, dass seine Rettung die einzige Rettung ist. Glauben ist das Teilhaftigwerden der göttlichen Natur. Glaube ist die Lebensgemeinschaft mit Gott. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen oder ihm nahe zu kommen. Und wenn dann diese Lebensgemeinschaft mit Gott besteht und der Vater uns in sein Leben hineingezeugt hat und Jesus Christus unser Leben bedeutet, dann sind wir in ihm und er in uns. Nun sind wir Glieder an seinem Leib, nun haben wir seinen Heiligen Geist als Siegel, nun können wir aus seiner Kraft heraus leben, überwinden, lieben, gehorsam sein, ihm folgen und Frucht bringen. Und eine Ausprägung dieser Frucht ist eben die Freude. Wir sehen, Freude lässt sich nicht als Produkt kaufen. Freude ist das Resultat eines Wachstumsprozesses. Und sind wir in unserem Fruchtbringen gehemmt, ist die Freude getrübt, dann sollten wir auf dem Weg, den wir gerade genannt haben, Buße, Glauben, Gehorsam, Fruchtbringen, sollten wir innehalten und darüber nachdenken, ob da was nicht in Ordnung ist. Denn unsere Verantwortung besteht darin, dass wir Ja sagen zu Gottes Weg, Ja sagen zu den Wegen, die er in unserem persönlichen Leben uns gehen lässt. Seien sie angenehm, gerade und leicht oder hart, verworren und steil. Dass wir ihm gehorsam sind, glaubensgehorsam und ihm folgen. Dazu ist Jesus doch in die Welt gekommen. Das macht doch die Freudenbotschaft aus. Fürchtet euch nicht, denn euch ist der Heiland geboren. Das ist große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Und nur deshalb kann Gott doch glückselig sein. Wir haben doch festgestellt, Freude ist da, wo das Ziel erreicht wird, wo der Zweck erfüllt ist, wo man der Bestimmung gerecht wird. Und die Bestimmung der Schöpfung ist es, Gottes Freude zu werden. Wenn also Gott jetzt schon glückselig ist, dann deshalb, weil er weiß, dass dieses Ziel ganz sicher erreicht wird. Sein Sohn Jesus Christus ist der Sieger. Er ist der Urheber und der Vollender. Und in diese Glückseligkeit Gottes dürfen wir eintauchen. Daran dürfen wir teilhaben, denn er teilt seine Freude mit uns. Das ist ganz unabhängig von allem Äußeren. Und daran erinnert uns der Apostel Paulus, indem er sagt, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Lindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und was passiert? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christo Jesu. Freut euch in dem Herrn. Das ist eine andere Freude, als sich an etwas zu freuen. Das ist die Freude in Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt, es ist spät, ich weiß. Aber noch einmal aufpassen, dann komme ich zum Schluss. Aber eine Sache, die ist noch wesentlich, die möchte ich gerne noch nennen. Ich hoffe, ihr habt noch einen Moment Geduld. Wie wendet Paulus diese Freude in Christus an? Er schreibt in Philippern, wenn ich aber als Trankopfer ausgegossen werde. Oder er schreibt in Kolosser, nun freue ich mich in den Leiden. Trankopfer, Leiden, wir sind doch beim Thema Freude und stellen doch plötzlich fest, wie tief, wie echt, wie wahr die Freude sein muss, wenn man sich sogar in seinem Leid freuen kann. Also auch in seinen Leiden freut sich Paulus. Das war nicht immer so, denn er stellt ja in dem Philipper-Vers als erstes ein Nun voran oder jetzt. Nun freue ich mich in den Leiden. Von jetzt an. Paulus hat also einen Lernprozess hinter sich, einen Reifeprozess, ist im Glauben gewachsen und nun kann er echte Frucht bringen, nämlich Freude. Freude, die nicht mehr von äußeren Bedingungen abhängig ist. Freude, die keine begründete Ursache braucht, sondern einfach das Wesen der Freude darstellt. Freude, die einfach da ist, weil sein Inneres beseelt ist. Freude, die er einfach im Herzen haben darf, trotz äußerer Not. Und in Vers 27 schlüsselt er auf, was der Urgrund dieser Freude ist, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, unser Herr Jesus, musste in seinen Erdentagen das Leid schlechthin erdulden. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Christus musste leiden und lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Und durch seine Vollendung ist er der Urheber und Vollender des Heils geworden. Wir fassen es in dieser Formel zusammen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und das hat Paulus offenbar auch gelernt oder lernen müssen, durch Leiden zur Herrlichkeit. Und als er es gelernt hat und diesen Gehorsam selbst im Leid bejahen konnte, vermochte er sich selbst im Leiden zu freuen. Gott ist sicher allmächtig und es ist ihm ein leichtes, auch heutzutage, Wunder aller Art zu tun. Er vermag auch zu heilen, selbst dann, wenn es nach menschlichem Ermessen aussichtslos ist und für uns ein Wunder bedeutet. Er kann das. Doch wenn es seinem Ratschluss entspricht, nicht zu heilen, sondern stattdessen lässt er dich lernen, dich im aussichtslosen Leid zu freuen, ist das nicht noch ein größeres Wunder? Ist das nicht noch wunderbarer, wenn du zu allen Wegen, die Gott dich oder deine Familie oder deine Lieben gehen lässt, Ja sagen kannst? Man kann auf zwei Arten Ja sagen. Die eine ist gut und schön und die andere noch schöner. Einmal derart, dass wir uns unter das Leid beugen und als von Gott gewirkt annehmen, dass wir es erdulden und als von Gott auferlegte Notwendigkeit annehmen. Warum auch immer Gott es auferlegt, wir vertrauen ihm, dass die Leiden der jetzigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Wir anerkennen also, dass auch im Leid, das von ihm auferlegt ist, wir uns darunter beugen. Können wir uns auch im Leid freuen, weil wir glaubend hindurchsehen auf die Herrlichkeit, die noch offenbart werden soll. Wer so glaubend das Leid erdulden kann, dem ist schon viel Gnade zuteil geworden. Wohl dem, der so seine Not trägt. Im Glauben, der Herr macht keine Fehler. Aber es gibt noch eine Art, wie das Leid angenommen werden kann. Und ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Aus Ehrfurcht vor denen, die so viel Leid und Not und Schmerz und Last und Sorge, Demut, Einsamkeit, Bedrängnis, Krankheit und Sterben in ihrem Leben ertragen müssen. Viel, viel mehr als ich. Deshalb sage ich es mit allem Respekt und in aller Demut und Ehrfurcht. Was ich sagen will ist, das Gebeugtsein unter das Leid, das ist nicht das Hochziel der göttlichen Erziehung, sondern Evangelium ist doch Frohbotschaft, ist Gnade und Freude, auch im Leid. Das Leid als von Gott gegeben, glaubend zu erdulden und durchs Leid hindurchblicken, schon Freude im Leid zu haben, das ist schon viel. Doch das Hochziel ist nicht das Erdulden, sondern die Freude. Freude auch im Leide. In Christus wird alles lauter Ja, auch das Leid. Denn ich halte dafür, Römer 8, Vers 18, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Daher, 2. Korinther 5, Vers 18, wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Alles ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Der Weg des von Gott verordneten Leidens wird aufgezeigt als Weg zur Herrlichkeit. Deshalb die Freude in allem Leide. So geht der Weg zur Herrlichkeit. Wie war das bei Hiob? Da hat der Widerwirker doch gemutmaßt, Hiob ist nur deshalb gottesfürchtig, weil er dadurch einen Vorteil hat. Nämlich die vielen Segnungen und Gnadengaben Gottes. Und was sagt er damit aus, der Böse? Damit sagt er, dass die Schöpfung Gott nur deshalb liebt, weil sie sich davon einen Vorteil verspricht. Dass sich Gott die Liebe seiner Geschöpfe erkauft, indem er ihnen wohltut. Im Leid und nur im Leid haben wir die Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Nämlich, dass die Liebe, die wir zum Vater haben dürfen, echt ist. Dass wir ihn lieben, trotzdem, dass wir leiden müssen. Das ist nicht natürlich. Das ist Christus in uns. Unser eigenes Wollen und Wünschen und Fühlen, das ist alles am Kreuz gelandet. Lebendig ist nur noch der Christus in uns. Freude in allem Leiden. Dass das Leben, die Liebe, der Friede in uns echt ist, das ist mehr als das Erdulden eines notwendigen Übels. Das ist Freude an der Gleichgestaltung mit dem Christus. Leiden ist kein Übel, sondern die höchste Bewährungsmöglichkeit, die wir Menschen erlangen können. Gott belastet uns nicht über unser Vermögen. Das hat er fest zugesagt. Doch je mehr Last Gott uns auferlegt, umso mehr wird auch deutlich, dass wir sie nicht mit unserer irdischen Kraft tragen können, sondern dass nur der Christus in uns diese Last trägt. Und der hat Kraft zum Tragen, Kraft der Auferstehung, Kraft, die stärker ist als der Tod. Eigenwille und Eigenkraft hat keinen Platz mehr. Höchstes Leid ist der höchste Erweis der Bewährung. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das macht uns auch frei von aller Mutmaßung, als ob Leiden die Folge einer nicht perfekten Lebensführung wäre. Hiob hat uns beigebracht. Erkennen wir, dass das Leid ein notwendiges Werkzeug ist, der Zubereitung. Zubereitung dahingehend, dass wir von allem irdischen, fleischlichen und vor allem eigenen gelöst werden, auf dass ich Christum gewönne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sondern die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Philipper 3, Vers 10. Ja, das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wer das erkannt hat, wer das so sehen darf, dessen Seele ist auch im Leid nicht gebeugt und gedrückt, sondern der kann wahrhaftig sagen, jetzt freue ich mich in meinen Leiden. Das möge der Herr schenken und sein Wort an uns segnen. Halleluja, Amen.